Wir schaffen das. Schaffen wir das? Schaffen wir die Integration von Hunderttausenden von Menschen, die aus anderen Kulturen zu uns kommen? Schaffen wir den Zusammenhalt in der EU? Schaffen wir ein friedliches Miteinander der vielen Meinungen und politischen Richtungen in unserem Land? Schaffen wir das? Liebe Gemeinde, ich denke, wir haben schon ruhigere Zeiten erlebt, als sie zurzeit sind. Wann schienen Politiker so ratlos, jedenfalls kommt mir das so vor, so ratlos wie in unserer Zeit? Der Blick in unsere Welt, nach uns hier bei uns in Deutschland, bis hinein in unsere Kommunen, in unsere politischen Gemeinden, zeigt einen Berg von Problemen auf. Schaffen wir das? Aber halt, könnte jetzt jemand sagen, Moment mal, du bist, glaube ich, hier falsch. Wir sind hier auf keiner politischen Versammlung, wir sind hier in einem Gottesdienst. Also, was gehen uns Christen denn die Probleme dieser Welt an? Wir sollen uns um das Reich Gottes kümmern. Und sein Reich ist nicht von dieser Welt. So lesen wir jedenfalls im Johannesevangelium. Doch, liebe Gemeinde, wer so argumentiert, der missversteht den Gesamtzusammenhang der Bibel. Menschen, die mit Gott leben, als Menschen, die an Gott glauben, waren zu allen Zeiten auch Teilnehmer in den jeweiligen Gesellschaften, gesellschaftlichen Entwicklungen ihrer Zeit. Ein Beispiel, schon sehr, sehr lange zurück, weit über 2000 Jahre, Israel in der babylonischen Gefangenschaft. Wohlgemerkt, sie waren weggeführt worden, es war ja nicht ihr Land, in dem sie da lebten, und doch lässt Gott ihnen sagen, suchet der Stadt Bestes. Setzt euch ein für das Land, für die Stadt, in der ihr lebt. Nur ein Beispiel von vielen, die wir in der Bibel finden. Wie sieht denn dieses Suchen der Stadt Bestes aus und welche Möglichkeiten haben wir als Christen, in unserem gesellschaftlichen Umfeld zu wirken? Wie das möglich ist, zeigt uns der Apostel Paulus. Und zwar in einem Brief, den er an seinen jungen Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat, macht er deutlich, wie christliches Engagement in dieser Welt aussehen kann. Und damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Es ist ein Text aus dem ersten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel, Vers 1 bis 7. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Liebe Gemeinde, es gibt sicherlich Bibeltexte, die sind uns von Anfang an sofort sympathisch. Mit denen können wir was anfangen, die sind richtig knuddelig. So. Wie geht es uns mit diesem Text hier, der ja beginnt, ich ermahne euch. Ja, vielleicht nicht ganz so toll. Ermahnen ist ja nun gerade kein besonders beliebtes Wort. Da wird man doch recht schnell erinnert an Mahnbescheide und an Abmahnung und solche Dinge. Und die haben ja meistens mit Negativem zu tun. Übrigens, diesen Begriff mahnen verwendet der Apostel Paulus in seinen Briefen insgesamt 45 Mal. Also er ist ein ziemlicher Mahner den Gemeinden gegenüber. Man kann natürlich versuchen, diesen Begriff ermahnen, auch positiv zu sehen. Einige Kapitel weiter im 1. Timotheusbrief, da kommt das auch wieder und da geht es in einem Zusammenhang, den ich hier zeigen möchte, der deutlich macht, dass Ermahnen durchaus nichts Negatives ist. Da schreibt Paulus, einen Älteren fahre nicht an, also nicht negativ, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch schon mal seinen Vater ermahnt hat. Ermahne ich wie einen Vater, die jüngeren Männer wie Brüder. Insgesamt wirkt das auf mich sehr vertrauenswürdig. Vater, Brüder, Mitglieder der engsten Familie. In Ermahnung steckt, wenn ich das ansehe, so einen Text, steckt für mich wohlmeinend und vielleicht auch noch dringend erforderlich. Und wenn wir das in diesem Sinne auch unseren Text hier verstehen, dann wird das wohl heißen, dass Timotheus dafür sorgen soll, dass er anordnen soll, dass er aufrufen soll. Ja, wozu ruft Paulus dann jetzt die Gemeinde auf? Wozu ruft er sie auf? Was soll sie zuerst, vor allen Dingen heißt es, vor allen Dingen tun? Ich habe mir das so versucht vorzustellen, wenn man so morgens aufsteht. Da gibt es ja viele Dinge, die man so tut oder im Laufe des Tages oder der Woche. Es gibt so vieles, was zu erledigen ist. Und jetzt heißt es hier, vor allen anderen Dingen, was soll die Gemeinde tun? Sie soll vor allen Dingen beten. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Das Erste und das Wichtigste. Und zwar bete nicht so in dem Sinne, das kennen wir vielleicht auch so aus manchen Gemeindeversammlungen oder Mitarbeiterkreisen oder so, und dann heißt es zum Schluss, jetzt wollen wir noch kurz miteinander beten. So nicht. Nicht so als frommes Anhängsel, sondern als Erstes und Wichtigstes. In der Rangordnung aller Tätigkeiten eines Christen soll das Gebet an oberster Stelle stehen. Ich denke, wir sind uns einig, auch hier in der Gemeinde in Überlingen, dass Gebet eine große Bedeutung hat im Leben von Christen. Darüber brauchen wir sicherlich nicht zu diskutieren. Dass es eine große Bedeutung hat, Klammer auf, haben sollte, Klammer zu, müssen wir also darüber nicht groß reden. Muss das nicht groß betont werden? Auf der anderen Seite finden wir nicht nur an dieser Stelle hier in unserem Predigttext, sondern an vielen anderen Stellen im Neuen Testament gerade diese Aufforderung, dieses immer wieder darauf hingewiesen werden, auf die Bedeutung, auf die Wichtigkeit des Gebets. Und von daher denke ich, wenn das schon damals den ersten Christen so gegangen ist, dass sie immer wieder daran erinnert werden mussten, ist es vielleicht doch richtig, dass wir uns in der christlichen Gemeinde immer wieder auch darüber unterhalten und uns das vom Wort Gottes sagen lassen. Menschen brauchen immer wieder den Hinweis, wenn man so will, die Ermahnung, dass Gebet etwas Wichtiges ist. Sehen wir nun auf unseren Predigttext. Es geht Paulus hier in diesem Zusammenhang nicht so allgemein um das Gebet, sondern Paulus gibt Inhalt und Bestimmung des Gebetes vor. Und zwar, der Inhalt sagt, der soll sein Dank und Fürbitte. Dank. Die Dankbarkeit Gott gegenüber ist eine der wichtigsten Säulen unseres Glaubens und unserer Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Könnten wir uns eine Gottesbeziehung vorstellen, die nicht durch Dank geprägt ist? Wir Gott nicht unseren Dank sagen. Auch heute Morgen haben wir es schon im Lobpreis getan. Und ich denke, dass wir jeden Tag immer wieder bei verschiedensten Gelegenheiten auch das tun werden, Gott unseren Dank zu bringen. Wofür können wir danken? Vielleicht ganz kurz heute Morgen so einmal, möchte, dass jeder einmal so ein bisschen für sich überlegt, was ist in meinem Leben Grund zum Dankbarkeit. Gesundheit, dass wir jetzt heute Morgen hier sitzen dürfen. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Dass wir eine Gemeinde haben. Dass wir in unserem Land in Freiheit leben können. Vieles, vieles andere mehr. Ich denke, euch geht noch so einiges andere mehr jetzt durch den Kopf. Grund zur Dankbarkeit gibt es sehr viel. Und diesen Dank, sagt Paulus, bringt vor Gott im Gebet. Und Paulus spannt diesen Bogen, den wir jetzt vielleicht gerade so in unserem, für uns so gezogen haben, spannt diesen Bogen jetzt sehr weit. Und er spannt ihn, wenn es um das gesamte Gebet geht, so weit, dass er alle Menschen mit einbezieht. Im Vers 1 heißt es, ich lese ihn noch einmal, im Vers 1 heißt es, dass wir tun sollen, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Für alle Menschen? Der Apostel will unseren Blick für das Beten erweitern. Wir sollen nicht nur unser persönliches Leben im Blick haben, nicht nur unsere Familien, unsere Gemeinde, sondern auch diese Welt und ihre staatlichen Organe. Und für sie gilt dann das Zweite, was er jetzt hier als Inhalt des Gebets vorgibt, die Fürbitte. Für die vor der höchsten Instanz, die es in dieser Welt gibt, nämlich unser Vater im Himmel. Vor dieser höchsten Instanz sollen wir für sie, für diese Obrigkeiten, wie Luther übersetzt, für diese Obrigkeit eintreten mit unserem Gebet. Diese Obrigkeit oder Könige, wie Luther sagt, kann man auch anders bezeichnen. Als Obrigkeit wurden diejenigen Personen oder Institutionen bezeichnet, die rechtmäßig oder manchmal auch in eigener Anmaßung die Herrschaft ausübten. Und ich muss das vielleicht nicht nur in der Vergangenheitsform bringen. Sowas gibt es in manchen Ländern dieser Welt auch heute noch. Und die neue Genfer Übersetzung sieht das so, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung haben. Die sind gemeint mit diesem lutherischen Begriff Obrigkeit. Für Regierenden und alle, die eine hohe Stellung haben. Und die Frage, ob diese Regierenden jetzt in diese hohe Stellung, in diese Herrschaft rechtmäßig hineingekommen sind oder eben nicht, diese Frage berührt Paulus in unserem Text hier nicht. Die wird sicherlich auch immer wieder ein Gegenstand der Diskussionen und der Überlegungen gewesen sein. Auch vielleicht schon zur Zeit der ersten Christen und in den letzten 2000 Jahren immer wieder. Und auch in unserer heutigen Zeit finden wir durchaus viele Länder, in denen das ein bisschen schwierig ist mit dieser rechtmäßigen Obrigkeit. Aber hier geht es nicht, ob rechtmäßig oder nicht rechtmäßig. Hier gilt es darum, dass für diese Obrigkeit gebetet werden soll. Und konkret heißt das, bete für den Bürgermeister der Stadt, in der du lebst. Bete für den Gemeinderat. Bete für deinen Ministerpräsidenten. Bete für die Bundesregierung und das Parlament. Warum sollen wir beten? Warum für diese hochgestellten Personen? Und auch darauf gibt der Paulus eine Antwort. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das heißt, dass unser Leben in geordneten Bahnen verlaufen kann. Viele Christen haben auch erlebt, dass ihr Leben sehr unruhig und sehr gefährdet verläuft. Und als Paulus diesen Brief schreibt, werden Christen an verschiedenen Orten des Römischen Reiches verfolgt. Da ist es gar nicht so ruhig. Sie werden als gefährliche Sekte angesehen. Da heißt es zum Beispiel von einem Berichterstatter, der schreibt, auf das Betreiben des Christus, wie er Christus nennt, auf das Betreiben des Christus erzeugen sie, also diese Christen, Unruhe. Sie sind Unruhestifter. Und das hing damit zusammen, dass sie die Vergötzung des Staates ablehnten, dass sie sich weigerten, die offiziellen Götter anzubeten und sich weigerten, dem Kaiser die göttliche Ehre zu erzeigen. Und wenn ich mir das so anschaue, was vor 2000 Jahren der Fall war, dann sehe ich das durchaus in manchen Ländern unserer Welt auch heute noch sehr ähnliche Verhältnisse herrschen. Dass Christen angegriffen, verfolgt werden, weil sie den Obrigkeiten nicht diese göttliche Ehre zukommen lassen wollen. Ein Beispiel zum Beispiel ist Nordkorea, wo das ganz gravierend ist, wie Christen verfolgt werden. Und vor diesem Hintergrund ist es sicherlich gut, den Wunsch zu haben nach einem ruhigen und stillen Leben. Und auch wenn die Obrigkeit oft selber zur Verfolgung aufruft, und das war zum Teil ja im Römischen Reich der Fall gewesen, fordert Paulus doch auf, für sie zu beten. Weil, und das ist die durchgängige Überzeugung der Bibel, weil alle Macht, alle Autorität, alle staatliche, menschliche Autorität von Gott abgeleitet ist und durch Gott besteht. Und dass es sich bei jeder Obrigkeit immer auch um Menschen handelt, die in der Gefahr stehen, auch Macht zu missbrauchen. Selbst wenn sie die besten Absichten haben, es sind Menschen natürlich, die auch Versuchungen unterliegen, die Irrtümern unterliegen und die in besonderer Weise solchen Versuchungen ausgesetzt sind. Und wenn unser Anliegen nun ist, ein ruhiges Leben zu führen, ist das unser Anliegen, ein ruhiges Leben zu führen? Dann könnte man uns Christen ja vielleicht vorwerfen, was seid ihr doch für Spießer? Ihr strebt die bürgerliche Selbstgenügsamkeit und die wohlfühlende Behaglichkeit an. Und da würde Paulus antworten, nein, das tun wir nicht. Denn aus einem stillen und ruhigen Leben ergibt sich nicht passives Zurückziehen in einen frommen Zirkel, sondern es erwächst daraus Gottesfurcht, schreibt er hier, und Ehrbarkeit. Oder mit anderen Begriffen kann man sagen, Ehrfurcht und Aufrichtigkeit. Das erwächst daraus. Und mit diesen Werten haben Menschen im Laufe der Geschichte die Gesellschaft und die Verhältnisse immer wieder auch positiv verändern können, indem man ehrfürchtig und aufrichtig ist. Zu diesen Werten gehört, mit dem anderen ehrlich und gerecht umzugehen, ihn nicht zu übervorteilen, ihm mit Anstand und Respekt zu begegnen. Und ich denke, liebe Gemeinde, gerade die aktuelle Situation in unserem Land macht deutlich, wie wichtig diese Werte sind, um miteinander in Frieden leben zu können. In diesen Werten ist auch eine Lebensweise enthalten, die nicht den Menschen als das Oberste sieht, ganz nach oben stellt, sondern die durchaus weiß, dass es eine Allmacht Gottes gibt und die dieser Allmacht Gottes mit Ehrfurcht begegnet. Betet für die Könige, schreibt Paulus, und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Und weiter heißt es dann, das ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland. Diese Lebensumstände und diese gelebten Werte sind also durchaus im Sinne Gottes. Und Paulus schreibt nun von einem Gott, nicht von einem der vielen Götter, wie es zu der damaligen Zeit üblich war. Er schreibt, es gibt nur einen Gott und es gibt einen, der die Verbindung zu und von uns Menschen zu diesem Gott hergestellt hat, den Menschen Jesus Christus, der durch seinen Opfertod unsere Erlösung geworden ist. Und die Botschaft von diesem Mittler, von dem Mittler Jesus Christus, diese Botschaft, sagt Paulus, die gilt jetzt allen Menschen. Und er zieht damit wieder einen sehr, sehr weiten Bogen. Diese Botschaft von dem Mittler gilt allen Menschen. Alle Menschen haben diese Botschaft oder sollen diese Botschaft bekommen. Und das mag ja für die erste Generation von Christen, besonders für die aus den jüdischen Gemeinden, etwas schon sehr Besonderes gewesen sein. Denn für sie galt ja bisher, wir Juden sind das auserwählte Volk. Aber nein, sagt Paulus, diese Botschaft von Christus gilt jetzt allen Menschen, denen er Prediger, Evangelist, Missionar, Apostel sein will. Und die Menschen sollen durch diese Botschaft die Wahrheit erfahren. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist eine Person. Die Person Jesus Christus. Dass sie Jesus begegnen und damit die Wahrheit, der Wahrheit begegnen. Und die, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie Paulus hier schreibt, das heißt doch nichts anderes, als zum Glauben an Christus zu kommen. Und damit für den Menschen Errettung zu finden. Und wer zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen ist, hat damit den Opfertod Jesu für sich persönlich in Anspruch genommen. Christus Jesus ist ein Mittler. Er hat einen Zugang zu diesem einen Gott geschaffen. Und diese Botschaft von dem einen Gott und dem Mittler Jesus Christus, diese Botschaft verkündet Paulus. Aber, liebe Gemeinde, nicht nur Paulus, sondern 2000 Jahre lang ist sie verkündet worden bis heute hin. Und auch wir sind aufgerufen, diese Botschaft weiterzugeben. Wie immer das auch geschehen mag in unserem Alltag. Und auch an dieser Stelle möchte ich einen Hinweis auf die aktuelle Situation in unserem Land tun. Gilt nicht diese Botschaft von dem einen Mittler auch zum Beispiel für Flüchtlinge, die aus großer Not zu uns gekommen sind, die einen Halt für ihr Leben brauchen und diesen Halt in Christus finden können? An einer anderen Stelle im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus einmal, verkündige, ob es zur Zeit oder zur Unzeit ist. Ist das heute jetzt, in der Zeit, in der wir leben, ist das jetzt eine günstige, eine gute Zeit oder ist das vielleicht eher eine Unzeit? Es fällt sicherlich leichter, in ruhigen Zeiten das Wort Gottes zu verkünden. Und es wird auch seine Bedeutung gehabt haben, dass zu der Zeit, als die erste Botschaft verkündet wurde, als der Paulus gelebt hat, als die ersten Gemeinden gegründet wurden, dass zu der Zeit eine relative Ruhe im Römischen Reich geherrscht hat. Man spricht da von dem Pax Romana. Dadurch, dass die Römer alles in ihrer Hand hatten, war auch Friede in diesem Land, jedenfalls äußerer Friede. Zum Beispiel war das möglich damals, dass man auch reisen konnte. Und das war vor 2000 Jahren ja noch nicht selbstverständlich. Und wie viel sind die ersten Christen, die ersten Missionare gereist? Für damalige Verhältnisse sehr, sehr viel. Das alles ist möglich gewesen, weil es eine relativ ruhige Zeit war. Haben wir heute eine Pax Romana? Können wir ein stilles und ruhiges Leben führen? Vielleicht in unserem ganz persönlichen Kreis, in unserer Familie, in unserer Gemeinde. Aber wenn wir hier weiter wir schauen, wir merken, je unruhiger wird die Zeit. Und selbst wenn wir in einer ruhigen Zeit leben, dann, liebe Gemeinde, möchte ich darauf hinweisen, dass wir dabei aber nicht einschlafen sollen. Wir sind vielmehr aufgefordert, uns einzumischen, für unsere Gesellschaft uns einzusetzen. Und das geschieht, und jetzt komme ich zu unserem Hauptthema zurück, zuallererst durch das Gebet. Betet für die Obrigkeit. Betet, um Weisheit, Lösungsansätze zu finden für die vielen Probleme, die unser Land und unsere Welt zurzeit erschüttern. Betet um Ehrlichkeit und guten Willen im Umgang miteinander dieser Mächtigen. Und wie viele Konferenzen und Besprechungen gibt es ja fast jeden Tag, wo man irgendwo zusammensitzt. Dass sie in Ehrlichkeit, mit gutem Willen zusammenkommen, um versuchen, die Probleme dieser Zeit zu lösen. Betet Gott, dass sie diese Weisheit, diese Ehrlichkeit bekommen. Und wenn wir das tun, dann werden wir feststellen, wenn wir für sie beten, werden wir feststellen, dass uns diese Politiker nicht mehr gleichgültig sind. Wenn wir für sie beten, werden wir nicht mit Kritik und Spott sie überhäufen. Wir werden erkennen, dass von ihrer Arbeit auch unser Leben beeinflusst wird. Wenn wir beten, kann es sein, dass Gott uns aber auch zeigt, was bei uns am praktischen Einsatz möglich ist. Wie wir helfen können, dass sein Reich gebaut wird Und das hat immer auch mit dem Wohl anderer Menschen zu tun. Wenn wir sagen, sein Reich komme, dein Reich soll gebaut werden, und das seit 2000 Jahren, dann wird damit auch Menschen geholfen, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit zu finden, Menschen auch in ganz praktischer Weise zu helfen. Und auch hier möchte ich noch einmal einen Hinweis auf unsere aktuelle Situation tun. Hilfe wird in diesen Tagen, gerade auch von uns Christen, an vielen Stellen in unseren Kommunen gebraucht. Wir haben am Anfang gehört, dass Paulus seinen Freund Timotheus ermahnt oder, bleiben wir bei dem Begriff, auffordert. Und darum möchte ich zum jetzt schließen mit zwei Aufforderungen und einer Aussage zu dem Thema Gebet eines Bibelauslegers. Zunächst die Aufforderungen. Liebe Gemeinde, glaubt, dass der allmächtige Gott sich von uns bitten lässt, auch wenn es um die Angelegenheiten dieser Welt und der Regierenden geht. Und zweites, geht hin und betet im stillen Kämmerlein oder bei der Familienandacht, im Hauskreis oder in der Gemeinde, wo immer. Geht hin und betet. Tut das, was die Bibel uns vorgibt. Und lasst uns erfahren, wie Gott darauf reagiert. Und zum Schluss die Aussage. Da das Gebetsleben von erstrangiger Wichtigkeit ist, soll man ihm auch den entsprechenden Platz und die größte Aufmerksamkeit zukommen lassen. Nicht, wenn Christen sich in Wortgefechten erhitzen, sondern wenn sie sich als Beter vereinen, werden sie zum Endziel des Gebotes gelangen, nämlich der Liebe aus reinem Herzen. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.